Hallo und herzlich willkommen bei Weights & Coffee, Folge Nummer 13. Heute geht's wieder um einen Bereich des Kraftsports, nachdem wir Bodybuilding, Powerlifting und auch High Rocks schon in den früheren Episoden beleuchtet haben, widmen wir uns heute dem CrossFit. Vom explosionsartig wachsenden Trend in den frühen 2000ern hat CrossFit schnell einen fixen Platz in der Trainings- und Fitnesswelt gefunden und meiner Meinung nach die gesamte Szene bis heute nachhaltig belebt und verändert. Zu diesem Thema habe ich uns natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Schon lange ist sie auf meiner Gästewunschliste gestanden und teilweise auch auf eurer. Heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Vanessa Wagner.
Servus, hallo.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Ich bin wirklich super froh, dass ich dich zu dem Thema heute dabei habe, weil du bist für mich so das österreichische Aushängeschild, wenn es um CrossFit geht. Nicht nur, weil du mittlerweile schon eigentlich ja länger in dem ganzen Game drinnen bist, sondern weil du seit Jahren erfolgreich auf höchstem Niveau unterwegs bist. Und ja, wir werden heute über deine Erfahrungen als Athletin und als Coachin sprechen und uns auch dem Thema Frauen im CrossFit ein bisschen widmen. Zu Beginn, starten wir mal ganz am Anfang. Wie bist du zum CrossFit gekommen? Weil eigentlich hast du ja sportlich einen anderen Background.
Genau, ich habe einen ganz anderen Background. Aufs CrossFit bin ich eigentlich durch Zufall gestoßen. Ich habe so um die 2010er herum Motorsport betrieben. Ich war relativ erfolgreich im Motocross. Und im Winter ist es immer relativ schwierig, Trainingsmöglichkeiten in Österreich zu finden. Auch wenn es nicht mehr so viel schneit, aber es ist kalt und ja, super optimal zum Trainieren. Und dann war für mich irgendwie so die Suche nach sinnvollen Training, damit ich einfach über den Winter fit bleiben kann. Und zu der Zeit habe ich gerade in Graz gewohnt und bin am Weg zur Arbeit immer bei einem CrossFit-Gym vorbeigeradelt und schaue da immer rein und denke mir, hey, das wirkt völlig irre. Vielleicht ist das was. Und habe dann dort ein Probetraining gemacht und genau so war es auch. Das war komplett irre, es war unfassbar anstrengend. Aber es hat mich sehr, sehr stark an die Belastung erinnert, die man hat, wenn man 20 Minuten auf einem Motocross-Bike durchgeschüttelt wird. Und dann habe ich gedacht, das ist perfekt. Das ist jetzt mein Season-Prep für die nächste Rennsaison. Und bin dann noch eine Rennsaison gefahren, habe dann aber gemerkt, dass mein Interesse sich immer mehr Richtung Kraftsport bewegt und dass ich offensichtlich auch Talent drinnen habe. Das ist mir relativ früh aufgefallen, auch meinen damaligen Coaches. Und dann ist die Transition sehr, sehr fließend eigentlich passiert. Nach und nach weniger Rennen im Motorsport, nach und nach mehr so erste kleine nationale Mini-Wettkämpfe im CrossFit. Und ja, das ist jetzt 12, 13 Jahre her. Und seitdem bin ich in dem Zirkus irgendwie dabei.
Ja, das ist, wie schon gesagt, deutlich, also relativ lang eigentlich schon.
Ja.
Finde ich ganz cool und auch interessant, weil du ja so richtig diese Hype-Phase mitgekriegt hast vom CrossFit dann, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich das große Glück, so die goldenen Jahre, sage ich mal, diese 3-4 Jahre, auch bevor dann leider Corona passiert ist, mitzubekommen und habe da wirklich glücklicherweise alle großen Wettkämpfe auf internationaler Ebene irgendwie mitnehmen können. Über die Regionals, Semifinals hat es dann eine Zeit lang geheißen, bis hin halt dann auch wirklich zu den Games in Amerika. Alles einmal mitgenommen.
Ja, deine CrossFit-Vita liest sich sehr beeindruckend, so wie du gesagt hast, Regionals, die Games natürlich als höchstes Ziel, was jeder, der im CrossFit aktiv ist, erreichen will, wo jeder hin will. Und auch dreimal Fittest of Austria, oder?
Ja, genau.
Ja, wann war das?
Puh, du fragst mich Sachen, ich soll vorbereiteter sein. Würde meinen 2019, weil das war das Games-Jahr und dann müsste nach Covid wieder gewesen sein, 22, 23. Ich muss auch gestehen, meine CrossFit Open, das ist so dieses große Format, wo alle mitnehmen und wo dieser Titel Fittest aus jedem Land auch herkommt. ist sehr löcherig. Ich habe manche Seasons, da bin ich motiviert, da mache ich das mit. Und da habe ich es dann glücklicherweise auch oft oder meistens gewonnen. Und dann gibt es auch Saisonen, wo ich mich auf ein bisschen andere Wettkämpfe fokussiere, die außerhalb von diesem Rahmen sind. Und dann trägt man diesen Titel halt gleich wieder nicht. Ja, in den letzten Jahren ist mein Fokus da ein bisschen weg vom offiziellen CrossFit hin zu mehr so Independent-Wettkämpfen.
Okay. Wie viele Wettkämpfe peilst du das an oder was? Wie wählst du das aus, was für einen Wettkampf du machst und was nicht?
Eigentlich immer sehr, sehr spontan. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Jahr hernimmt und so war eigentlich auch die letzte Saison und das gefällt mir gerade sehr gut, wie ich das handhabe. Ich versuche immer eine kleine Season am Anfang des Jahres zu haben. Im Fall von heuer ist es, ich komme gerade aus Bulgarien zurück und werde in 5 Wochen noch in Tschechien einen Wettkampf machen. Dann möchte ich
Bulgarien auch sehr erfolgreich, gell? Erste.
Ja, oder? Den habe ich gewonnen. Ja, yes. Genau.
Gratuliere.
Dankeschön. Dann habe ich immer oder möchte ich jetzt immer einen großen Sommerbreak machen, weil ich sehr, sehr gern Radl fahren tue. Und der Sommer ist für mich eher mehr so für ja, Off-Season, Outdoor-Sport, einmal ein bisschen wegkommen vom Wettkampfsport. Und im Herbst möchte ich dann so einen zweiten Season-Block machen, wo ich dann Oktober, November, Dezember Wettkämpfe anpeile. Da werden auch 2 bis 3 dabei sein.
Okay, cool. Na, einiges auf dem Programm, einiges am Schirm. Ja. Du bist ja sehr schnell in diese CrossFit-Wettkampf-Thematik reingerutscht. Dieser große Hype hat auch so ein bisschen beim CrossFit die, sage ich mal, 2 Bereiche haben sich da herauskristallisiert. Das eine ist eher so dieser wettkampforientierte CrossFit-Zugang und das andere ist einfach dieser Breitensport-Zugang, sage ich jetzt mal, klassisches CrossFit als Fitnesstraining im Endeffekt. Ja. Wie ist das oder wie war das in deiner Wahrnehmung so als speziell als Frau? Einerseits in den Wettkämpfen, ist da die Männer-Frauen-Quote ausgeglichen oder wie war das zu Beginn, wie du gestartet hast?
Ich habe das Gefühl, es hat sich gar nicht so ganz wild viel verändert. Wenn man jetzt im Wettkampfsport sich Männer-Frauen-Quote anschaut, ist es schon so, dass du nach wie vor mehr Männer hast, die Interesse dran haben. Das merkst du einfach an den Anmeldelisten der einzelnen Wettkämpfe, dass du meistens um 1/4 mehr Männer hast als Frauen. Was sehr cool ist von Anfang an schon, wir haben da in unserer Vorbereitung schon kurz geplaudert, ist, dass Preisgelder eigentlich von Anfang an seit Stunde 1 bei Männern und Frauen völlig, völlig gleich waren. Was für mich immer super interessanter Teil an dem Sport war, dass man einfach als Frau dieselbe Anerkennung, dieselbe Screentime, dieselben Preisgelder kriegt wie Männer. Und das hat sie eigentlich bis dato so gehalten. Ich nehme nicht wahr, dass der Wettkampfsport unter Frauen populärer wird, aber was man im Verlauf der letzten Jahre sehr, sehr stark gemerkt hat, und ich merke das auch als Coach, weil ich eben als Coach tätig bin, das Interesse an CrossFit als Trainingsmethode, als Hobbysport, als Ding zum Fit werden und bleiben, boomt bei Frauen sehr, was ich gut finde.
Ja, absolut. Also das ist sicher ein sehr positiver Trend und ich glaube, dass das auch ein bisschen am CrossFit an sich liegt, dass da die Frauenquote, wenn wir jetzt weg vom Wettkampfsport auf dieses Breitensportthema umschwenken, dass da ja die Frauenquote fast 50-50 zu den Männern ist.
Ich würde sogar sagen, es sind mehr Frauen als Männer. Das ist meine Wahrnehmung auch in der Vergangenheit. Und ich habe auch eine Theorie, warum das so ist.
Ja, bin gespannt.
Ich glaube nämlich, dass Frauen grundsätzlich offener für Neues sind und trendaffiner sind. Männer, wir sind noch immer so sozialisiert, in jeder Ortschaft gibt es einen Fußballverein und die Burschen gehen einmal Fußball spielen. Und viele dieser Burschen oder Männer, die bleiben ihrer Sportart sehr treu, wurscht, ob das jetzt Fußball ist oder Eishockey oder Judo oder whatever. Und dadurch, dass es halt bei Frauen jetzt nicht zwangsläufig so das Thema ist, dass du von klein auf in eine sportliche Richtung gefördert wirst, sondern vielleicht da eher in eine künstlerische, tänzerische, was auch immer Richtung, sind dann Frauen, wenn sie älter werden, wenn sie erwachsen sind, ein bisschen affiner, Dinge auszuprobieren, weil sie es vielleicht in ihrer Jugend oder Kindheit einfach nicht gemacht haben oder zumindest unserer Generation. Und du merkst halt jetzt sehr stark, Frauen so zwischen 30 und 45, sage ich mal, nehmen das super gut an und haben da wirklich einen Spaß drinnen und sind dann auch oft extrem überrascht, wie gut das für sie funktioniert und dass das was ist, wo man jetzt nicht zwangsläufig schon als Top-Athlet oder Top-Athletin anfangen muss, sondern ja, dass das auch Hobbysport sein kann.
Ja. Ich glaube auch, also ich nehme das ähnlich wie du wahr, auch bei uns im Kraftkollektiv ist der Frauenanteil eigentlich höher in den Gruppentrainings als der Männeranteil. Da bin ich ganz bei dir, dass ich auch das Gefühl habe, Frauen seien ein bisschen trendaffiner. Das nehme ich auch so wahr. Und ich glaube auch, dass im CrossFit oder in ähnlichen Trainingsstrukturen der Community Charakter auch für Frauen, die Einstiegshürde ein bisschen senkt.
Mhm, ganz sicher, ja.
Oft ist halt bei uns zumindest so, dass Frauen dann meistens auch gleich in Gruppen kommen.
Also ja, voll.
Hey, gehen wir dorthin, ja, passt, machen wir, gehen wir alle drei, starten wir, ja, dann bleibst du, kommst du als Minigruppe in eine größere Gruppe ein, ja, und musst nicht allein irgendwo auftauchen und dich mit dem allen allein auseinandersetzen, sondern du wirst du da gleich in die große Gruppe integriert. Mhm. Ich glaube, das ist für viele Frauen das, was den Reiz und den Einstieg zum CrossFit ausmacht oder erleichtert. Ja. Nimmst du das auch so wahr?
Nehme ich auch so wahr, was bei uns vielleicht da ganz interessant ist. Ich nehme nämlich auch wahr, dass die Einstiegshürde für Männer und Frauen trotzdem sehr ähnlich ist. Wenn du in einer Sportart noch keine Erfahrung hast, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, jeder hat einmal irgendwas angefangen, wurscht, ob das jetzt was Sportliches oder was anderes ist, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ich will mich nicht blamieren und wie schaue ich aus, wenn ich XY mache. Also ich glaube, das ist sehr geschlechterunabhängig. Wir versuchen da mittlerweile wirklich in einem super, super safen Start die Leute in Privattrainings ins Boot zu holen und ihnen zu sagen, schau, treffen wir uns einmal zwei, dreimal, ich zeige dir mal die wichtigsten Sachen und ich garantiere dir, du wirst dich dann nicht wie ein Depp anstellen, weil jeder hat das noch geschafft. Genau. Also diese Unsicherheiten, glaube ich, die hast du bei beiden Geschlechtern, das ist relativ wurscht, keiner mag sie zum Deppen machen.
Klar, also die Unsicherheit auf jeden Fall, was glaube ich schon eine Rolle spielt, ist, dass würde ich zumindest behaupten, Männer noch eher ein bisschen Erfahrung mit Kraftsport im Allgemeinen haben,
ja,
oder Fitnessstudio,
ja,
oder dieses Setting. Und daher das nicht so ein völlig weißes Blatt ist, das jetzt dann
ja,
nicht neu beschriftet
recht
werden muss. Ja. Aber das wandelt sich mittlerweile Gott sei Dank ist auch sicher der Tatsache geschuldet, dass auch die ganze Industrie gemerkt hat, hey, mit Frauen kann man auch was verdienen in einem Fitnessstudio. Es ist halt
leider
ist, immer
es wird
immer
halt dann auch wieder mal alles
Treiber
ausgeschlachtet. Aber
genau,
ja, es ist, wie es ist.
Genau, und da sind wir eh schon so ein bisschen beim nächsten Punkt, auf den ich dann noch kommen wollte, weil, so wie wir jetzt gesagt haben, der Frauenanteil jetzt beim CrossFit, bei normalen Studios, beim Krafttraining allgemein, ist tendenziell steigend, was uns alle sehr freut und happy macht. Was ich aber trotzdem immer noch so ein bisschen beobachte, ist, dass versucht wird, Dinge dann extra nochmal spezifisch auf Frauen abgestimmt zu verkaufen, wo ich mir denke, muss jetzt eigentlich nicht unbedingt sein. Oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist jetzt rein wissenschaftlich. Und da kennst du die mindestens genauso gut aus wie ich. Ein relativer, also Blödsinn würde ich jetzt nicht meinen, aber dieses Frauen trainieren anders als Männer oder sollten anders trainieren als Männer, damit sie mehr Erfolge haben. Da wissen wir, glaube ich, beide, dass das zu vernachlässigen ist.
Genau.
Ja, und es, ich finde es auch so ein bisschen schwierig, weil was ich schon auch merke, es gab eine Zeit lang, so habe ich das Gefühl, gerade in meinen Anfängen, so das Interesse von Frauen ins Training einzusteigen. Aber viele haben dann zu mir auf eine möglichst charmante Art und Weise gesagt, hey, ich will fit sein, ich will sportlich sein, aber ich mag nicht so krass ausschauen wie du. Das ist mir zu muskulös. Ja, damit muss da mal umgehen, aber ist okay, steht da jetzt mittlerweile drüber. Dann kam so ein bisschen diese Phase, wo ich dann gemerkt habe, auch durch Social Media, durch die Medien, dass es immer akzeptierter worden ist, vielleicht jetzt nicht super dünn und super schlank zu sein, sondern sehr athletisch und sehr sportlich. Und was mir gerade in letzter Zeit ein bisschen, was mich ein bisschen nervt, ist, ich habe das Gefühl, ich merke wieder so einen Rückwärtstrend, dass ich das Gefühl wieder habe, es geht wieder mehr Richtung dünn sein, ungesundes dünn sein. Ich habe das Gefühl, ich kriege wieder mehr Kritik für meine Optik, als wie es jetzt vielleicht noch vor 5 Jahren war. Und das finde ich ein bisschen schade, dass ich das Gefühl habe, dass es sich wieder so ein bisschen wegbewegt von sportlich sein, athletisch sein, gesund sein ist unser Schönheitsideal, hinzu wieder, ja, besser wieder ganz dünn und besser wieder, ja.
Ja, da waren jetzt einige Themen dabei. Wo fange ich an? Einerseits wollte ich noch kurz an den Anfang vor dem Satz zurück vorher, dass Frauen oft versucht wird, aktuell was zu verkaufen, was im Trainingssetting jetzt irgendwie sehr spezifisch sein sollte. Ich sehe das immer so, wenn ich für mich selber einen Trainingsplan schreiben würde, dann schaut der anders aus, als wenn ich meinem Bruder einen Trainingsplan schreiben würde. Ganz andere Ausgangssituation, ganz anderes Setting. Und genauso kann es sein, dass ich einer Frau einen anderen Trainingsplan schreibe als mir. Und weißt, das ist nicht geschlechtsabhängig, sondern einfach personenabhängig.
Logisch, ja. Woher kommt die Person? Was hat die bisher gemacht?
Also, ja.
Was ist ihr Ziel?
Wie alt, Background, gesundheitliche Geschichten, Vorgeschichte und so weiter und so fort, Ziele. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so, dass wir jetzt Männer müssen so und Frauen müssen so, sondern die Person an sich muss individuell betrachtet werden bei solchen Sachen.
Ja.
Profitieren dann alle von Krafttraining. Und das ist ja das Schöne im Endeffekt.
Weil du auch angesprochen hast, eben individuelles Betreuen, abhängig von unterschiedlichsten Faktoren. Ich leite mittlerweile Seniorengruppen, beziehungsweise merke ich, dass immer mehr wirklich Seniorinnen und Innen bei mir ins Training kommen, auch ins Privattraining, also jetzt 70 plus. Und du sagst eben, jeder kann in irgendeiner Form von Krafttraining profitieren. Und ich lieb's einfach zu sehen, wie wirklich tendenziell ältere Menschen anspringen und adaptieren auf Krafttraining. Aber auch da, und das ist super interessant, ich habe viel mehr Frauen, die das in Anspruch nehmen.
Absolut.
Es ist
genau
so,
das Gleiche wie bei mir.
So witzig und interessant, weil man denkt, ist mittlerweile wirklich rund 10 Frauen um die 70 Jahre, weil man denkt,
ja.
Oh gut, endlich kommt es drauf.
Ich feiere das so.
Ja, Wahnsinn. Und die Männer lassen sie leider wirklich bitten. Es ist, habe ich auch ein paar, aber die gehören wirklich zu Ausnahmen. Die sind dann schon sehr aufgeschlossen, dass die sich in höherem Alter noch zu sowas oder da drüber trauen.
Habe ich auch eine Theorie, warum das so ist.
Ich auch.
Diesmal fange ich an.
Ja, fang an.
Okay. Ich glaube, bei Frauen, bei älteren Frauen ist die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, weil sie sich nicht mit einem jüngeren sportlichen Ich oft vergleichen können, weil sie die Erfahrung nicht haben. Also bei
genau,
mir sind so,
bis,
also mein ältester ist 81 Jahre.
Mhm.
Ja, also wie, da hat die Welt einfach anders ausgeschaut, wie die 20, 25, 30 war. Und bei Männern ist es tendenziell dann oft so, dass die immer im Hinterkopf haben, ja, früher habe ich mal das und das, ja, und das geht dann aber nicht mehr. Und dann ist das halt, das kratzt am eigenen Ego und dann mache ich das lieber gar nicht, weil da komme ich nicht drauf, dass ich manche Sachen eigentlich gar nicht mehr kann.
Ja,
ich glaube, deswegen
sehe ich ganz genauso.
Tun sich Frauen da leichter und ich finde das super. Ich habe auch so richtige richtig coole Damengruppe, die da am Vormittag bei mir im Kraftkollektiv trainiert und die haben so einen Spaß und durch die Bank ist eigentlich immer das Thema. Johannes, hätte man nicht gedacht, dass mir das auch so einen Spaß macht. Also nicht nur, dass sie merken, dass sie im Leben was verändert, im Alltag, sondern auch, dass dieser Spaßfaktor da auch mitspielt. Ja, weil alle haben gesagt, ja, ich mache das jetzt halt einmal, weil meine Tochter hat gesagt, ich soll jetzt trainieren gehen oder was auch immer.
Und das sagt auch die Tochter.
Ja, genau.
Ganz oft so, ja.
Ist so. Ja, das finde ich cool. Der zweite Punkt, auf den ich da hinaus wollte, noch bei dem, was du jetzt da erwähnt hast, ist dieses Thema mit Schönheitsidealen, Optik, Trend, dorthin, daher. Ich finde es richtig schade, dass bei Frauen, sei es jetzt im Leistungssportkontext oder was auch immer, die Optik immer bewertet wird. Also, oder dass sich Leute dazu bemüßigt fühlen, Optik zu bewerten. Warum?
Weil ich habe da so ein fürchterliches, aber gleichzeitig passendes Beispiel. Wir haben es gerade vorher schon angesprochen, ich komme gerade aus Bulgarien. Das war ein richtig cooler Wettkampf, professionell auf höchster Ebene, das hat alles passt. Und mittlerweile machen das Wettkämpfe ganz gern, finde ich cool, oder einen coolen Service, dass du dir im Nachhinein aus einer Unmenge an Fotos deine Fotos rauspicken kannst. Mhm. Und wenn du da so durchscrollst, dann findest du immer wieder, jetzt nicht die ganze Zeit, aber immer wieder mal ein Foto, wo man nur einen weiblichen Hintern sieht oder nur einen weiblichen Rücken. Also so wirklich so, du siehst die Person nicht die ganze, du siehst nur einzelne Körperteile. Das siehst du nur bei Frauen. Da gibt's kein einziges Foto, wo eine Männerbrust oder ein Männerbizeps im Fokus ist. Du siehst nur Frauenärsche. Und das ist schwierig, weil wir machen einen Sport, der sehr, sehr körperbetont ist. Wir machen einen Sport, wo weite Kleidung nicht unbedingt dienlich ist, wo es vielleicht auch irgendwie zur Ästhetik vom Sport gehört. Aber du bist als Frau da, oder es wird zumindest immer viel, viel mehr thematisiert, weil man bedenkt, selbst in einer Sportart, bei der ich sehr stolz darauf bin, dass wir eben sehr gleichberechtigt sind, passiert das noch immer, wo man denkt, ist das wirklich notwendig? Ist das so relevant, ob Athletin XY jetzt einen guten Arsch hat oder nicht? Und das sind ja die Dinge, die mich immer so ärgern, weil ich mir denke, wir haben uns anscheinend noch immer nicht wirklich viel weiterentwickelt. Aber ja, schwierig als Einzelperson was dran zu ändern.
Ja, klar. Das ist ja diese Thematik habe ich in ein paar anderen Folgen auch schon aufgegriffen. Und das ist leider in vielen Bereichen immer noch ein Riesending. Ich meine, brauchst nur dran denken, warum hat Beachvolleyball so hohe Einschaltquoten?
Ja.
Ja, ist er. Das ist bitter, aber ja. Ich glaube, es geht immer nur in kleinen Schritten. Und das CrossFit eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel das Preisgeld von vornherein gleichgestellt hat, ist einer dieser Schritte, dass man sagt, hey, es geht auch so. Ja. Weil in vielen anderen Sportarten wird das halt auch oft argumentiert, ja, es ist halt auch das Geld eher im Herrenbereich, weil dort wird halt auch Geld verdient mit Fernsehrechten und so weiter, bla bla bla, Werbeplattform und so weiter. Dass man da von vornherein sagt, hey, das Preisgeld ist für alle gleich. Und ich habe auch den Eindruck, dass Athletinnen und Athleten im CrossFit ähnlich, wie soll ich sagen, vermarktet werden.
Tatsächlich. Und das ist auch, wenn ich zum Beispiel jetzt mit männlichen Personen rede, die am CrossFit interessiert sind, die sagen oft, mir ist es völlig egal, ob ich mir den Männer-Elite-Bewerb anschaue oder die Frauen, weil die Workouts sind dieselben, die Gewichte sind angepasst, aber das ist nichts anderes wie eine Gewichtsklasse in einem anderen Sport. Ansonsten der Bewerb an sich zuzusehen, es ist völlig irrelevant, ob du Männer oder Frauen anschaust, weil es ist dasselbe Tempo dahinter, es ist dieselbe Athletik dahinter und dementsprechend sind auch wirklich die Einschaltquoten im CrossFit sehr, sehr 50-50. Also da gäbe es auch gar nicht das Argument zu meinen, in der Männerkategorie wird das Geld gemacht, weil da sind die Einschaltquoten, weil es glücklicherweise in unserem Sport eben wirklich 50-50 verteilt ist, was aber sicher auch dem geschuldet ist, dass der Sport jung ist und von Anfang an Wert drauf gelegt hat, dass sie das auch so etabliert.
Und das ist schon was bewusst Gesteuertes an. Das ist das, was beeindruckend ist für mich oder was sehr deutlich als Positives herauszustreichen ist, weil es ja doch CrossFit 2000 gegründet worden ist und dann, so wie du gesagt hast, seit zwar um die 2010 bist du dabei oder ein bisschen noch 2010, gell? Also 12, 13, 14.
Ja, 2013 circa.
Ja, ist jetzt doch schon eine Zeit her und wenn ich jetzt so zurückdenke an die Jahre, ich kann mich noch dunkel erinnern, dunkel, sehr dunkel, aber durchaus, dann war das gesamte Gender-Thema da jetzt noch nicht wirklich eins. Ja. Und trotzdem hat man das damals aber als CrossFit-Sport schon irgendwie am Schirm gehabt. Vielleicht war es auch nur Zufall.
Ich würde es fast meinen. Nicht. Ich glaube, das ist einfach so passiert. Weil, nochmal, junger Sport. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Thema, traditionsreiche Sportarten sind älter als 20 Jahre. Sondern das geht Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte zurück. In diesem Fall, bei den meisten Sportarten, waren es zuerst die Männer, die in diesem Sport sich probiert haben und den Sport entwickelt haben, weil Frauen gar nicht
Sport machen
weder das in, richtig, ja, weil es gar nicht eine Option gewesen wäre vor 50, 60, 70 Jahren. Genau. Und jetzt kommt da ein Sport, der ist sehr jung. Und beide Geschlechter, weil trotzdem vor 20 Jahren war es schon völlig normal, dass Frauen Sport und auch Leistungssport betreiben oder viel normaler als eben bei unseren Großeltern. Ja. Und jetzt kommt da dieser neue Sport daher. Männer wie Frauen sind in diesem Sport schlecht, haben quasi dasselbe Einstiegsniveau und wachsen gemeinsam mit diesem Sport. Und nicht, die Männer haben einmal 60, 70 Jahre Vorsprung, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, als Mann eine Sportart zu beginnen und am Anfang schlecht zu sein und sie mit der Sportart zu entwickeln. Und Frauen ziehen dann irgendwann 60, 70, 80 Jahre später hinten nach und dann wird erwartet, dass der Frauensport am selben Niveau ist wie der Männersport. Obwohl der sie über weit mehr Jahrzehnte länger entwickeln konnte als bei den Frauen. Und das gab es beim CrossFit eben nicht. Das ist gleichzeitig, haben Männer und Frauen begonnen, diesen Sport zu betreiben. Und dementsprechend ist das Level vom Sport jetzt bei beiden Geschlechtern auf derselben Höhe. Und du siehst bei gewissen Events, dass Frauen die Männer schlagen, auch in der Elite. Und das ist halt so schön zu sehen. Und ich finde es auch immer so plakativ, weil ich eben selbst eine sehr begeisterte Mountainbikerin, Downhillfahrerin auch bin. Du merkst halt auch jetzt im Radsport, dass die Frauen jetzt schön langsam eine Bühne kriegen und nachziehen. Aber wenn du dir halt dann trotzdem die Männerbewerber im Vergleich zu den Frauenbewerbern anschaust, ist es zugegebenermaßen auch als Frau, sie das anschauend, langweiliger, den Frauen zuzusehen. Aber wie gesagt, die hatten halt noch nicht die Möglichkeit, sich so lang zu entwickeln wie Männer. Und ich bin sehr gespannt, ob irgendwann der Punkt erreicht ist, auch in ein bisschen traditionsreicheren Sportarten, ob sich diese Niveaus irgendwann oder ob der Gap deutlich kleiner wird. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte brauchen.
Ja, absolut. Also physiologische Unterschiede gibt es natürlich, aber oft ist da ein großer Teil der Leistungsdifferenz oder dieses Gaps, wie wir es gerade bezeichnet haben, halt auch wirklich der Tatsache geschuldet, dass da halt einfach mehr Männer den Sport ausüben. Dann ist die Selektion natürlich auch ganz anders. In der Elite oben dann. Und ja, das wird sicher in einigen Sportarten spannend werden. Ich will es nochmal zurück und einen Schnelldurchlauf nochmal von dem machen, was wir bis jetzt gehabt haben. Weil ich würde von dir gerne wissen, was hast du aus dem Motocross-Sport mitgenommen ins CrossFit?
Griffkraft.
Ja, das ist super, das hilft bei vielen Dingen, ja.
Ja, es ist nämlich ein kleiner Fun-Fact oder immer ganz eine lustige Geschichte, die ich erzähle. Im CrossFit vor allem, also eigentlich von Anfang an schon war es üblich, dass man für gymnastische Bewegungen, also alles, was du an der Stange oder an den Ringen machst, du Grips, also Handschutz verwendest, weil du einerseits dir die Hände halt jedes Mal blutig schindest, wenn du längere Workouts machst und so Grips, die helfen einfach auch für deinen Griff. Und ich brauchte das jahrelang nicht. Im Gegenteil, das hat mich immer irritiert, dass ich da so einen Fetzen noch habe zwischen der Stange und meinen Händen. Und es gab wirklich, ich hatte eine Zeit lang schon so ein bisschen den Ruf, dass ich die Verrückte bin, die das alles ohne Grips macht und wie das möglich ist quasi.
Weißt du, das kannst.
Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist eine Sache, ich war von Anfang an gewohnt beim Motocross-Lenker, der halt scheppert, dass man da halt Schwillen an den Händen hat. Und ich habe schon gut Hornhaut aufgebaut, bevor ich mit dem Sport angefangen habe. Und mittlerweile verwende ich Grips. Das ist mindestens genauso lächelnd bemerkt worden in der Community, wie ich noch keine gehabt habe. Aber ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Das ist tatsächlich was, wo ich, glaube ich, einen direkten Übertrag merke. Ansonsten habe ich eh schon gesagt, viele Dinge ähneln sich. Bei den Frauen im Motocross ist es so, dass du, wenn du Rennen fährst, immer 20 Minuten plus 2 Runden fährst. Also du hast so eine mittellange Time-Domain. Das ist jetzt nichts super Explosives, was nach 2 Minuten erledigt ist. Das ist auch keine Marathonbelastung, sondern das ist halt genauso diese goldene Mitte. Und CrossFit, so gern es gerne von sich sagen würde, es testet alle Sparten von sportlicher oder von Sportlichkeit ab, dann hat sie auch CrossFit so ein bisschen fokussiert auf diese, ich sage jetzt mal, plus minus 15 Minuten Belastungen, weil das im Wettkampf am interessantesten zum Anschauen ist. Und alles, was fürs Publikum nicht interessant ist, verschwindet dann irgendwann. Und da ist einfach eine starke Parallele. Motocross ist ein unglaublich kraftausdauerdominanter Sport. Da musst du zart sein, da musst du im Kopf konzentriert bleiben. Keine Kurve, kein Anleger, kein Sprung ähnelt dem anderen. Und im CrossFit ist es sehr ähnlich. Du hast immer andere Bewegungen, du musst immer ein bisschen anders taktieren, du musst konzentriert bleiben, du musst dein restliches Feld, zumindest peripher, ein bisschen im Auge behalten. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen, die mir auch erst jetzt nach mehreren Jahren bewusst werden, wie viele da aus dem Motorsport schon mitnehmen habe können. Und tatsächlich eine gewisse Furchtlosigkeit, wenn man das so will. Ich höre immer wieder von Leuten, ich traue mich ab einem gewissen Gewicht, mich nicht mehr unter eine Stange reinzusetzen, also unter schwere Langhantel. Oder ich traue mich nicht einen super großen Satz auf hohen Ringen zu machen, weil was ist, wenn ich abrutsche und hinfall. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen abgebrühter, weil wie oft es mich in meinem Leben, in dem Sport, also im Motocross, schon aufgeschmissen hat. Und dann hast du ein bisschen eine höhere Schmerztoleranz vielleicht oder bist nicht so gehemmt bei gewissen Dingen, weil so Gedanken mache ich mir selten.
Ja, wir kennen uns ja auch schon relativ lang aus Jugend.
Ja.
Tagen schon. Und ich habe dich immer schon so als so eine wüde Hen, weißt du? So.
Schicken wir die Vanessa vor, die probiert es aus und wenn es funktioniert, dann machen wir es auch so.
Ja, genau. Schauen wir mal, ob das geht. Wenn sie es schafft, vielleicht, dann probieren wir es auch. Das ist sicher, oder du bist so, ja, so ein bisschen die Furchtlose, oder? Allgemein.
Ja. Aber was?
Und zumindest wirkt es oft so.
Ja, natürlich, jeder hat Angst vor gewissen Dingen, da brauchen wir nicht drüber reden und ich scheiße mir vor genug Sachen an. Aber auch das, und das ist, wir sind wieder so ein bisschen bei der Rutschen, das kommt ein bisschen von meiner Erziehung. Meine Eltern haben nie einen Unterschied gemacht zwischen mir und meinem Bruder. Ich habe einen 6 Jahre jüngeren Bruder und da hat es nie ein Thema gegeben, er darf Motocross fahren und ich mache was anderes. Es gab nie eine spezielle weibliche oder männliche Behandlung in unserem Haushalt. Und ich glaube, auch dementsprechend habe ich mich, natürlich ist es auch dein Naturell in irgendeiner Form, aber das wurde nie unterbunden von zu Hause, dass meine Mama zu mir mal gesagt hätte, nicht kraxel auf den Baum rauf, das ist gefährlich. Das war immer so, ja, viel Spaß, wirst schon sehen, wenn du drunter fallst, dann hast du was gelernt.
Ja, cool. Also doch einiges, was man da an Parallelen zum Motocross findet.
Ja, jetzt, definitiv.
jetzt mache ich den Schritt nochmal weiter. Was hast du aus dem Wettkampfsport CrossFit mitgenommen in das Coaching, in dem du ja aktiv bist? Also du bist Coachin, du hast eine große CrossFit-Box geleitet, also du bist ja beruflich komplett in der Szene drinnen. Mhm.
Ich habe vor allem gelernt, dass es nichts miteinander zu tun hat, was den Leistungssport betrifft und das Arbeiten mit Menschen, die das machen, weil sie eben fit sein wollen oder das heißt Zubringerleistung für andere Sportarten nutzen wollen. CrossFit ist ein bisschen groß worden oder bekannt worden, weil man halt diese Bilder kennt von den Games und der Sport lebt ja ein bisschen davon, dass es immer gegen die Uhr geht. Ich möchte so schnell wie möglich mit was fertig sein oder ich möchte so viele Wiederholungen wie möglich in einem gewissen Timeframe schaffen. Ich mag maximal viel Gewicht bewegen. Und diese Tatsache bringt natürlich so ein bisschen mit sich, dass es immer so ein bisschen einen kompetitiven Charakter hat. Nicht unbedingt sich messend mit anderen Leuten, aber es reicht schon, wenn ich besser heben, schwerer heben möchte als vor einem Monat. Und dadurch, dass das von Anfang an irgendwie immer so in diesem Raum mitgeschwungen ist, dieses CrossFit ist was Kompetitives, war es, glaube ich, am Anfang auch schwierig, das einer breiteren Masse eben schmackhaft zu machen, weil das ist eben nicht jeder Mensch. Und ich oder auch wir, mein Team, meine Kollegen, wir arbeiten da sehr, sehr hart daran, dass wir eben mittlerweile versuchen, es sehr, sehr deutlich zu trennen. CrossFit, der Leistungssport, hat nichts zu tun mit CrossFit als Hobbysport, als gesunden Sport, als was auch immer. Genauso wenig wie ein Abfahrer, der die Streife runterfährt mit 120 Sachen, was mit dem Hobby-Skifahrer zu tun hat, der einmal im Jahr eine Woche auf der Planei bei schönem Wetter Skifahren geht. Das sind zwar völlig unterschiedliche Paar Schuhe, und das ist so mein größter Takeaway, dass die zwei Dinge, obwohl es dasselbe Sport oder dieselbe Idee ist, nichts miteinander zu tun haben.
Ja, das ist ein super Beispiel, das mit dem Skifahrer. ja, weil das leuchtet ein. Ja.
Aber was denn, niemand im Skifahren hat die Ambition, wenn er eben im Februar in den Semesterferien Skifahren geht.
Dass ein Weltcup startet nächstes Jahr, ne?
Ja. Richtig. Und diese Idee war lang im CrossFit da. Dieses, naja, wenn ich mit dem anfange, dann muss ich schon zumindest nächstes Jahr besser sein oder irgendwo mitmachen können. Nein. Ja. Musst du nicht.
Ich glaube, dass das auch ganz am Anfang, wie CrossFit entstanden ist, weiß ich nicht, ob es das von Anfang an auch so trennen wollten. Es ist halt, das ist ja relativ schnell dann gehypt worden, das CrossFit, oder dieser Trend ist ja, der ist ja explodiert. Ja. Und das ist halt immer Fluch und Segen, weil man hat halt dann schon auch Phasen gehabt, wo man das Gefühl hat, CrossFit an sich weiß jetzt nicht so ganz, in was für Richtung das sich entwickeln will.
Ist nach wie vor das Problem. Das siehst du bis heute, dass du als Beobachter des Sports oder auch wenn du mitten in dem Zirkus drinnen bist, Entscheidungen oft nicht verstehen kannst, weil sie völlig aus der Luft gegriffen sind. Und also bis heute tut sich der Sport schwer, sich einzuordnen oder sich zu differenzieren von gewissen Sachen.
Ja. Ist halt auch so, wenn man was Neues macht, ja, dann ist das halt auch mit einer Findungsphase verbunden. Ja. Ich finde das aber extrem gut, so wie du jetzt gesagt hast, dass ihr versucht, das klar zu trennen. Weil das dann nur so funktionieren kann, wenn man das kommuniziert, dass auch jeder das aus dem Sport rauskriegt, die Benefits, die er eigentlich haben will. Der eine will den Spaß, den Wettkampfcharakter und will sich dort verwirklichen und der andere will sie sehen als Investition in die Gesundheit, in die ins mobile Altwerden im Endeffekt.
Ja, sicher.
Und das Schöne ist ja, dass für jeden was dabei ist.
Richtig.
Ja, und da ist, glaube ich, jede Box auch gefragt, das sich so zu positionieren, damit die Leute wissen, was man kriegt, was man geboten kriegt und was man nutzen kann, was man annehmen kann, was nicht. Ich habe ja auch in dieser Phase, wo CrossFit so schnell gewachsen ist, das Kraftkollektiv gegründet, und ich habe mich dann eigentlich in der Phase bewusst dagegen entschieden, CrossFit-Box draus zu machen. Auch wenn wir in den Gruppentrainings sehr ähnliche Inhalte verwenden, und Übungen und so weiter. Aber für mich war damals der ausschlaggebende Punkt, dass ich ganz klar nicht in die Wettkampfschiene wollte. Und deswegen habe ich eigentlich damals diese Positionierung anders gemacht und bin eigentlich froh, dass bis heute sehr froh, dass ich das so gemacht habe.
Ja, gebe ich da auch völlig recht, weil du kriegst diesen Ruf dann oft als eine sehr kompetitive Box, wo man sich nicht als Normaler reintraut, sehr schwer weg. Ich habe das Gefühl, uns in Wiener Neustadt ist es jetzt nach sehr, sehr viel aktiver Bemühung gut gelungen. Und man muss da auch ganz ehrlich sein, so Boxen, die wirklich kompetitive Leute bei sich trainieren haben. Also wir Athleten, wir sind die anstrengendsten Leute in so einem Gym. Also wir sind nicht die... Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man dann zeigen kann, ja, passt, wir haben Athlet oder Athletin XY und die haben jetzt wieder einen Erfolg gehabt und der ganze Community freut sich. Aber wir sind die, die am meisten Platz brauchen, die am meisten Gewicht verwenden, dauernd die Infrastruktur verwenden. Also wir sind eigentlich die Mühsamen. Ich will mir eigentlich loswerden.
Aus Business-Sicht, ja.
Wahrscheinlich schon. Und deshalb glaube ich, es ist wichtig, eine gute Mitte zu finden. Bei uns ist es nach wie vor so, du hast das vorher schon gesagt, wir haben Leute, die sind sehr ambitioniert. Aber der Großteil unserer Leute, der macht das zum Spaß und nicht, um da Pokale einzufahren und da eine goldene Mitte zu finden, wo sich dann trotzdem auch jeder bewegen kann und wohlfühlen kann, ist nicht leicht. Und deshalb muss man halt auch einen gewissen Effort reinstecken, dass das dann funktioniert.
Ja, absolut. Wir haben jetzt den beruflichen Werdegang da relativ schnell in das Coaching gebracht, aber du hast du bist Sportwissenschaftlerin.
Genau, ja.
Und hast ja deinen Master auf der Schmelz gemacht, glaube ich, oder?
Meinen Magister.
Magister.
Noch ein Fun Fact, ich bin die letzte Magisterabschließende auf der Schmelz.
Gratuliere. Also Magister für
ist die Frage, ob das... Ich hatte damals die Wahl, ob ich den Master oder den Magister noch machen möchte. Ich war genauso in dieser Mittel... In
Muss dieser ich den Phase Titel hinschreiben beim Titel vor der Folge?
Okay. Bitte nicht.
Magister. Ja, in Österreich zählt das noch was.
Ja, deshalb habe ich mich für den Magister entschieden, weil wenn ich jetzt beim Arzt im Arztzimmer bin, werde ich immer als Frau Magister aufgerufen.
Ja, ja.
Und dann kenne ich mich nie aus, dann denke ich mir, ach ja, ich bin gemeint.
Das heißt, du hast ja diesen universitären Background, alles was Trainingswissenschaften und so weiter anbelangt auch. Also nicht nur aus der Praxis und über die CrossFit-Trainer-Ausbildung, sondern du bist ja da sehr viel breiter aufgestellt. Mhm. Ich habe gelesen, du machst jetzt auch was bei den Physios in Krems, aber was machst du dort genau?
Gemeinsam mit dem Alex Bürzel, den du natürlich auch kennst.
Ja, der war schon mal bei mir.
Der war auch schon bei dir im Podcast, quasi.
Genau.
Mit dem gemeinsam, ich meine, der macht ja ganz, ganz viel an Vorträgen und universitärer Arbeit. Ich leite dort einfach oder übernehme dort eine Blogveranstaltung, Masterlehrgang Physiotherapie. Das heißt, ich komme wieder so ein bisschen ins Universitäre zurück. Was mich freut, was mich auch ein bisschen nervös macht, weil das ist was Neues für mich. Es ist ein Unterschied, ob du auf der Uni lernst oder ob du auf der Uni lehrst. Aber ich freue mich auf das, dass ich mich da vielleicht wieder ein bisschen weiterentwickeln kann. Nicht nur was das Sportliche und das Aktive betrifft.
Cool.
Ja, freue ich mich drauf.
Das rundet das Ganze ja ziemlich ab bei dir. Und der Kreis mit dem Bürzler Alex schließt ja auch, das finde ich auch lustig.
Ja, das ist halt auch sehr, 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 ja, wie gesagt, ein bisschen humblend, weil der hat natürlich einen gewissen Namen in der Szene und das völlig zu Recht. Aber wie gesagt, ich freue mich auch da einfach von ihm zu lernen und ein bisschen was mitzunehmen, das wird super.
Nein, ich war der Grund, warum ich so happy war, dass er damals auch zum Podcast gekommen ist. Da ist es um Krafttraining bei Kindern gegangen.
Mhm. Den habe ich sogar gesehen.
Danke.
Hallo?
Egal. Und der Alex ist wirklich ein Koryphäe, was im deutschsprachigen Raum alles an Training angeht. Also sei es jetzt universitäre Geschichten oder die ganzen Vortragsreihen, Bücher und so weiter. Also dem höre ich immer sehr gern zu und konsumiere alles, was der so raushaut. Und das wollte ich sagen. Ich finde auch, bei uns in Österreich finde ich es auch so cool, dass diese Kraftsport-Community, weil der Alex kommt ja aus dem Kraft-3-Kampf, so wie ich, dass ich immer das Gefühl habe, untereinander, man kennt sie, weißt, man schätzt sie auch. Es ist jetzt nicht so, wie wir das oft auf Social Media sehen, die Crossfitter gegen die Bodybuilder und die Bodybuilder gegen die Powerlifter und was auch immer. Sondern ich habe schon das Gefühl, dass das bei uns irgendwie, vielleicht weil wir halt ein kleines Land mit kleinen Communities sein, dass man da ein bisschen mehr Zusammenhalt haben und mehr als gemeinsame große Kraftsport-Community sehen.
Ja, wenn man sie zumindest nicht persönlich kennt, dann kennt man sie irgendwie vom Hörensagen, vom Erzählen, von Social Media. Und natürlich, also ich nehme es ähnlich wahr wie du, man schätzt sie dann auch, weil es ist ja alles sehr verwandt miteinander. Mhm. Und war vor einigen Jahren auf der FIBO und da treffen dann ja auch viele Kraftsportarten aufeinander. Man kennt sie, man schätzt sie. Ja, also es ist schon also ein bisschen ein kleiner Zirkus auch.
Ja, ja. Ja, jetzt muss ich die Frage natürlich auch stellen. Was hast du, weil ich habe jetzt immer so diese Brücken gebaut. Ne? Und jetzt fehlt uns noch die Brücke. Was kannst du aus dem Coaching in diese universitären Geschichten mitnehmen? Oder auch vor einer Stufe weiter hinten? Athletin, Coaching, universitäre Geschichten.
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip als Athletin spürst du ja viele Dinge, die du in der Theorie weißt, gelesen hast. Also das, was ich an Erfahrungen als Athletin gesammelt habe, ist einfach das, wie fühlen sich gewisse Prinzipien im wirklichen Leben dann auch an und in der Umsetzung an. Und dementsprechend kann ich, wenn ich jetzt Leute coache und betreue, habe ja sehr, sehr gutes Gefühl dafür. Wie fühlt es sich an, wenn man 25 mittelschwere Kniebeugen macht? Was macht da der Quadrizeps? Wie unangenehm wird's? Und ich kann Leute dadurch sehr, sehr gut lesen, sehr gut verstehen, wie es sich in der Sekunde anfühlt und mit meinem theoretischen Wissen, was ich halt da habe, dann verknüpfen und was. Ja, das muss jetzt genau sich so anfühlen, damit ich einen gewissen Reiz setze. Und wenn die Person sagt, na, das tut mir weh, dann weiß ich ganz genau, was meine Folgefrage ist, wie tut's weh, beschreib mir deinen Schmerz und kann dann beurteilen aus meinen eigenen körperlichen Erfahrungen, ist das ein Schmerz, den wir haben wollen? Ist das ein Schmerz, den wir auf gar keinen Fall haben wollen, weil da was nicht passt?
Das hört sich wild an, aber ich weiß genau, wie du das meinst.
Ja, also Schmerz oder Gefühl, nennen wir es vielleicht so. Ja. Also alles das, was meine Trainierenden spüren, habe ich in irgendeiner Form schon mal gespürt. Und alles, was du selber jetzt nicht nur gelesen und in Theorie weißt, sondern was du wirklich eben selber gemacht hast und selber gespürt hast, erweitert einfach dein Wissen und dein Repertoire extrem. Und genau so stelle ich mir das jetzt vor. Wie gesagt, in den universitären Bereich gehe ich ja jetzt erst wieder zurück. Wird es dann auch dort sein, einfach, dass ich nicht nur theoretisches Wissen vermitteln kann, sondern auch sehr, sehr konkrete Beispiele habe, sehr, sehr konkrete, ja, sehr umfangreich einfach Sport vermitteln kann.
Also der Klassiker, der Übertrag von Praxis in Theorie. Mhm. Ich glaube, das ist auch super wichtig für die Wissenschaft an sich, dass solche Leute wie du und der Alex, die einfach aus der Praxis kommen, dann wieder in die wissenschaftliche Richtung zurückgehen, weil so wie du sagst, ihr wisst, wie sich das anfühlt und ihr wisst auch, was es braucht. Jetzt in der Forschung allgemein, weil dort sind wir auch wieder beim Thema Frauen zum Beispiel deutlich unterrepräsentiert, alles was Studien betrifft. Ja, deswegen glaube ich, ist da auch noch einiges zu tun, weil vieles oder das meiste, was man über Training weiß, ist halt an Männern in Studien getestet worden. Mhm. Natürlich musst du deine Testpersonen irgendwie standardisieren und festlegen, aber da waren das halt immer oder sehr oft männliche Sportstudenten.
Ja. Ja, aber auch da sind wir wieder beim selben Punkt, weil der Pool früher auch viel größerer war.
Ja. Ja.
Du, eine Kontrollgruppe kannst du gerne mal mit Leuten machen, die männlich und weiblich sind, aber du musst das halt mit einer adäquaten Gruppe vergleichen. Und wenn man dann halt 100 Sportstudenten hat und nur 18 Sportstudentinnen, ja, dann wird es schwierig. Also es geht's ist nicht aus, auch immer eine Sache dessen. Ja, und da sind wir wieder, und einen Schritt weiter vorn sind wir dann wieder beim Gesellschaftlichen. Es war vor 50 Jahren nicht so üblich, dass es Sportstudentinnen gegeben hat oder bei weitem nicht so viele. Da schließt sich der Kreis dann halt leider wieder.
Ja, und wie schon vorher gesagt, ich glaube, Stück für Stück sind wir da durchaus auf der richtigen Richtung oder in der richtigen Richtung. Und da wird es in Zukunft, glaube ich, einiges tun. Vor allem, wenn so gute und coole Leute wie Esther ein bisschen ans Ruder kommt, das feiere ich sehr.
Mhm. Dankeschön.
Gern. Das ist so die klassische Frage, die muss ich jetzt aber auch bringen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich mitteilen, das jetzt am Beginn dieser Reise steht? Was du jetzt warst und damals gern gewusst hättest.
Ich würde es genauso wieder machen.
Wirklich?
Ja, aus einem einfachen Grund. Nochmal, es ist immer alles ein bisschen in Verbindung zu setzen mit der Zeit, in der du lebst. Und ich habe das riesengroße Glück gehabt, mich mit dem Sport sehr langsam zu entwickeln. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile seit über 10 Jahren in dem Sport bin und nach wie vor erfolgreich bin, weil ich sehr, sehr langsam mein sportliches Niveau, mein Können einfach steigern konnte. Das Resultat daraus ist, dass ich seit 10 Jahren oder über 10 Jahren sehr verletzungsfrei bin, das Gefühl habe, jetzt mit 35 fitter denn je zu sein. Ich habe das Gefühl, ich war noch nie so gut drauf wie jetzt gerade. Und ich glaube, das liegt an diesem sukzessiven und langsamen Aufbau. Wenn ich mir jetzt 20-Jährige anschaue, wo halt schon viel mehr Know-how in dem Sport ist, viel mehr Wissen und dementsprechend die Progression auch viel, viel steilere ist und du Dinge viel schneller lernst, weil du sie auch viel schneller lernen musst, um dann auch konkurrenzfähig im Wettkampfsport zu sein. Wie oft ich auf Wettkämpfen auf 25-Jährige treffe, die sagen, ja, und ich habe gerade meine Achillessehne operiert gekriegt oder mein Kreuzbandel und mein Labrum ist gerissen, das gehört jetzt irgendwann gerichtet. Und ich denke, ich habe das alles nicht, weil ich vielleicht oder glücklicherweise genetisch einen sehr robusten Körper habe, der heute glücklicherweise viel aus ist, auch wichtige Voraussetzung für den Sport, den wir machen. Aber ich habe mich nicht von Anfang an so ungespitzt in den Boden gerammt, sondern ich hatte halt die Möglichkeit, mich sehr langsam zu entwickeln. Und ich glaube, jetzt zehre ich von dem. Und ich glaube, ich werde in 20 Jahren noch viel, viel mehr davon haben, weil ich eben merke, da ist nichts grob kaputt. Wir brauchen es nicht schönreden, Leistungssport ist nie gesund und Dinge nützen sich ab und es zwickt einmal was und es tut einmal was weh. Aber so die richtig gravierenden Sachen hatte ich zum Glück nicht. Die kommen immer nur von irgendwelchen Stürzen mit dem Radl.
Genau. Ja, interessant, weil bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich glaube, dass das auch an unserem polysportiven Background ein bisschen liegt. Weil, so wie du sagst, wenn man sich jetzt sehr junge Crossfit-Athletinnen und Athleten anschaut, die fangen halt, diese frühe Spezialisierung ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, der zu einem riesen Nachteil werden kann, gerade bei solchen Sachen. Und ich glaube, wenn man da sportlich einfach auf eine breite Basis zurückgreifen kann, so wie wir zwar, weil, wie gesagt, wir haben ja beide unterschiedlichste Sportarten zumindest ausprobiert oder eine Zeit lang gemacht. Ja, komm, das werden einfach dann wieder andere Strukturen aufgebaut, um die ich mich jetzt nicht so extra dann kümmern muss, zum Beispiel.
Ja,
oder auch Bewegungslernen ist voll dann ganz einfach leichter, wenn man auf ein größeres Repertoire aus der Vergangenheit zurückgreifen kann und so weiter. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den ich meinen jungen Ich auch mitgeben würde, mach viel verschiedene Sportarten, solange es wird.
Bin ich voll bei dir. Und auch, ich merke das auch jetzt bei mir, Ich glaube, ich bin auch deshalb sowohl körperlich als mental auch noch immer so gut dabei, weil ich es gelernt habe, auch innerhalb von einem Jahr immer wieder den Fokus einmal wegzubringen vom Sport. Mhm. Das, was ich vorher gesagt habe, ich mache am Anfang vom Jahr, so die ersten 4 Monate ist bei mir Season und die letzten 3 Monate ist Season. Und alles dazwischen, da mache ich natürlich nicht nichts, aber da lasse ich meinen Körper auch wieder zur Ruhe kommen und da stehe ich dann nicht jeden Tag 2,5-3 Stunden im Gym und bewege schweres Gewicht, weil ich eben weiß, dass es langfristig keine gute Sache ist. Wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern auch mental, du brennst dir irgendwann völlig aus. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, ich habe überhaupt keine Freude mehr am Training, es zipft mich nur an. Und auch bei mir, wenn ich in der Season bin, nicht jeder Tag, jedes Training macht mir Spaß. Das meiste mache ich aus Routine und weil ich halt ein gewisses Ziel verfolge. Aber wenn du dann konstant nur mehr sagst, es zipft mich nur mehr an und ich weiß eigentlich nicht mehr, wozu oder warum ich das mache, dann ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass du einfach zu tief drinnen steckst und einmal eine Pause brauchst. Also ich glaube, nicht nur im Laufe der Jahre viel unterschiedliche Sachen gemacht zu haben, sportlich hilft, sondern auch immer wieder so ein bisschen einen Schritt zurückzumachen, sich eine andere Sportart anzuschauen, vielleicht was Neues zu lernen, hilft deiner Grundlage, holt dir auch wieder ein bisschen runter, weil Crossfitter glauben ja oft, sie können alles. Aber dann setz dich mal auf ein Mountainbike und dann wirst du sehr schnell merken, du kannst gar nichts.
Ja.
Also es sind viele, viele Faktoren, von denen man zehren kann, wenn man einmal wieder seinen Blick ein bisschen woanders hinrichtet und nicht immer nur so Scheuklappen und in meinem Fall Crossfit oder die Sportart, die man halt hauptsächlich betreibt.
Ja, sicher, sicher gut, ja, wenn man da ein bisschen open-minded ist und zwischendurch einfach ein paar andere Sachen wieder einbaut. Gut, Vanessa, ich habe jetzt eigentlich soweit alles durch, bis auf den letzten Punkt. Und zwar habe ich mir natürlich auch für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Und die arbeiten wir jetzt durch.
Hau raus.
So, da. Crossfit ohne Wettkämpfe oder Wettkämpfe ohne Training?
Warte mal, lass mich nochmal.
Du hast zwei Szenarios. Szenario 1, du machst Crossfit ohne Wettkämpfe. Also du kannst nur trainieren, aber es gibt keine Wettkämpfe mehr. Oder umgekehrt, kannst nur mehr Wettkämpfe machen, aber du kannst nicht mehr trainieren. Training geht nicht.
Crossfit ohne Wettkämpfe.
Okay, gut. Dann war tough zum Einstieg, gell?
Schwierig, ja. Oi.
Nie wieder Kaffee oder nie wieder richtig ausschlafen?
Nie wieder Kaffee, das ist leicht.
Okay. Trinkst du keinen Kaffee?
So einen am Tag. Und wenn ich auf Urlaub bin und es gibt keinen guten Kaffee, dann trinke ich gar keinen.
Okay.
Aber schlafen ist ganz wichtig für mich.
Ja, ja.
Okay. Schaut bei dir anders aus, oder?
Ja, der Podcast hast du nicht umsonst.
Ja, stimmt.
Kaffee. Gut. Nur mehr Weightlifting-Übungen oder nur mehr Gymnastics?
Nur mehr Gymnastics.
Okay. Und die letzte Frage, da kommt die Griffkraft wieder ein bisschen rein. Dein ganzes Leben lang Chalk auf den Händen oder nie wieder einen Griff halten können?
Naja, ich kann ja immer einen Griff halten, auch ohne Joke.
Ja, ich weiß bei dir, ZW fragt.
Beides. Also nix brauche ich beides nicht.
Okay, super. Dann an dem Punkt würde ich noch dich kurz bitten, dass du vielleicht unseren Zuhörerinnen mitteilst, wo man dich und deinen Werdegang weiter verfolgen kann und eventuell, wenn du Bock hast und Slots hast, wo man vielleicht einmal Kontakt aufnehmen kann, wenn man von dir gecoacht werden möchte.
Langweiligerweise findet man mich, wie auch alle anderen, auf Social Media, auf Instagram. Vanessa _ Wagner _CF. Da versuche ich so aktiv wie möglich zu sein.
Kenne ich.
Wenn es Coaching-Anfragen gibt, ich schreibe Trainingspläne. Also ihr müsst bei mir nicht nur oder ihr könnt bei mir nicht nur privat one-on-one trainieren, sondern ich bin auch online tätig, schreibe Trainingspläne, hauptsächlich Crossfit- und Krafttrainingspläne. Dann schreibt sie mir bitte einfach auch auf Instagram, da bin ich am leichtesten erreichbar.
Ja gut, dann hätten wir das auch noch gedroppt. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder zumindest über den Bildschirm sehen konnten. Vielleicht schaust du mal wieder im Kraftkollektiv vorbei, wenn du auf Heimaturlaub bist.
Ich muss mal wieder vorbeischauen, ja voll.
Schon lang her jetzt.
Ja, fürchterlich. Nein, ich war zu Ostern sogar zu Hause.
Ja, aber nicht im Kraftkollektiv.
Nicht im Kraftkollektiv, da ist 100% Family Time, weil da wäre meine Mama sehr entsetzt, wenn ihr sagt, Mama, und jetzt gehe ich zum Yoshi trainieren. Ja, genau. Tschüss!
Na. Gut, Dankeschön und vielleicht bis bald. Euch da draußen auch danke fürs Zuhören. Wie üblich, kommentiert gerne unter der Folge und lasst mir vielleicht ein Like da und teilen. Danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Ciao, ciao.